Hallo und herzlich willkommen bei 50 über 50, dem Podcast für die zweite Lebenshälfte und gesundes Älterwerden. Wenn Frauen über die Wechseljahre sprechen, geht es oft um Symptome. Hitzewallung, Schlafprobleme, Gewichtszunahme, Hormone, all das ist wichtig. Aber manchmal frage ich mich, ist das wirklich die ganze Geschichte? Oder erzählen wir diese Lebensphase vielleicht viel zu klein? Denn während es für die Pubertät unzählige Geschichten gibt, für die große Liebe, für die Mutterschaft und sogar für das Älterwerden von Männern, welche Erzählungen gibt es eigentlich für Frauen in der Lebensmitte? Wer zeigt uns, wie diese Phase aussehen kann? Wer erzählt uns, was entsteht, wenn die Jahre des Funktionierens, Kümmerns und Anpassens langsam hinter uns liegen? Und wer hat eigentlich definiert, was Weiblichkeit bedeutet? In einer Gesellschaft, die Weiblichkeit oft mit Jugend verbindet, stellen sich viele Frauen irgendwann die Frage, was, wenn ich nicht weniger werde, sondern mehr? Mehr ich selbst, mehr frei, mehr klar, mehr mutig. Meine heutige Gästin beschäftigt sich genau mit diesen Fragen. Sie ist Gründerin der Menohaus-Klinik und setzt sich seit Jahren für eine bessere Versorgung und mehr Wissen rund um die Wechseljahre ein. Gleichzeitig betrachtet sie die Menopause nicht nur als hormonellen Wandel, sondern als einen tiefen Übergang in eine neue Lebensphase. Eine Phase, die sie nicht als Verlust beschreibt, sondern als Transformation. Wir sprechen über Selbstermächtigung, über Weiblichkeit, über gesellschaftliche Narrative, über alte Frauenbilder und darüber, warum die Menopause vielleicht nicht das Ende einer Geschichte ist, sondern der Beginn einer neuen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Herzlich willkommen, Sinai Blumenthal. Sinai, wenn man das Wort Menopause hört, dann denken viele Frauen ja zuerst so an Hitzewallungen, an Gewichtsprobleme, an Schlafstörungen. Du sprichst dagegen aber eher von einer Initiation in eine neue Lebensphase.
Stimmt.
Wann hast du angefangen, die Menopause so zu betrachten?
Im Nachhinein. Zuerst war es wie bei allen Frauen. Du denkst, es geht von alleine wieder weg. Du willst keine Hormone nehmen. Du möchtest so natürlich wie möglich altern, aber nicht alt aussehen. Du gehst eigentlich ein bisschen davon aus, es ist wie schwanger werden, nur andersrum. Und wir sind alle nicht vorbereitet. Also zumindest, ich bin jetzt 56, ich war es nicht. Und ich war früh dran. Aber das Universum ist ja lustig, weil ich habe ab Anfang 40 habe ich gemerkt, ich verändere mich. Also das waren gar nicht so die subtilen Symptome, die ich im Nachhinein natürlich beschreiben konnte, sondern ich habe gemerkt, ich werde irgendwie eine andere Frau.
Kannst du das ein bisschen genauer beschreiben?
Meine Bedürfnisse waren auf einmal anders. Ich hatte mehr das Bedürfnis, allein zu sein. Ich wollte auch sehr gern freier sein, aber frei nicht nur im Sinne von mein Leben wieder ein bisschen für mich selbst haben. Ich bin ja Mutter von 4 Kindern, die haben lange bei mir gelebt, sondern auch, ich habe meine Beziehung in Frage gestellt, die wollte ich dann auch nicht mehr. Das fing dann auch immer parallel, war das mit diesem Buch, habe ich ja schon mal drüber erzählt. Und dieses Buch hat mir so ein anderes, hat mir so geholfen, in ein anderes Mindset zu kommen. Und mit diesem Mindset war ich in meiner eigenen Schattenarbeit.
Kannst du kurz mal sagen, was das für ein Buch ist?
Das Buch heißt Das geheime Wissen der Frauen. Das steht bei mir im Beisaal in der Klinik auf so einem Podestchen, weil ich es so wichtig finde. Ich komme aus einer nicht religiösen Familie, war aber sehr lange eine sehr religiöse Frau. So, ich bin regelmäßig in die Synagoge gegangen, ich habe bei der Rabbinerin gelernt, die ich immer noch sehr verehre und schätze. Und für mich war auch ganz klar, ich möchte eine lichtvolle Frau sein. Ich möchte im Licht sein und bleiben. Ich möchte gütig sein. Ich möchte, ich bin Wahlberlinerin und ich liebe diese Stadt. Berlin ist meine Mama, überhaupt nicht helikopterisch, aber ich war nie in diesem dunklen Berlin. Ich war im Schloss Charlottenburg und im Montbijou Park und natürlich war ich aus. Aber ich war einmal im Bergheim und dachte mir so, wow, das ist mir zu dreckig. So, also ich kenne Berlin nur von seiner schönen, von seiner preußischen Seite, von seiner inspirierenden Seite, ne? Von seiner Zwillingsnatur. Immer ist was los und du bist umgeben von Inspirationen. Und deswegen war mir das Lichtvolle, obwohl ich Berlin als Wahlheimat gewählt habe, immer wichtig. Und für mich war lichtvoll auch ein Gott, eine Wahrheit, ganz klare Grenzen, eine klare Moral und Ethik. Seit frühester Kindheit habe ich aber schon Dinge gesehen, die ich nicht benennen konnte und vor denen ich mich unfassbar gefürchtet habe. Durch die Religion konnte ich dieses Fürchten abschalten. Also das heißt, ich konnte so einen dicken Vorhang zuziehen zwischen mich und meine Ängste. Und als ich in die Perimenopause kam, war ich so Anfang 40. Und mit diesem Buch kam ich wieder in Berührung von, was hinter dem Vorhang ist. Also ein Erzählwerk, was vor den monotheistischen Religionen, aka vor dem einen Gott der Bibel ist. Und meine Benennung war, dass das dunkel ist. Und ich wollte mich aber dann mit dieser Perimenopause und mit diesem Transitionsprozess, dem Dunklen, ich wollte mir das Dunkle ansehen. Mhm. Und das Buch hat mir dabei geholfen, weil das Buch, du schlägst es einfach auf und hast nur Schlagwörter, aber jedes Schlagwort sagt dir, schau, was da war, schau, was dort war. Ich war auf einmal in einem weiblichen Pantheon. Also da waren auch ganz viele Göttinnen in diesem Buch. Da wurde erzählt, was eine Hexe ist. Da wurde viel über Matriarchat und Patriarchat erklärt, über matrilineare Linien, über Clanstrukturen. Ganz viel Zeug. Und das habe ich alles gelesen und das hat alles in Frage gestellt. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, ich werde jetzt etwas tun, was ich noch nie gemacht habe in meinem ganzen Leben. Ich gehe jetzt in die Dunkelheit. Das heißt jetzt nicht, dass ich mich irgendwo in einen Darkroom gesetzt habe im hier Berghain, sondern ich habe mir meine Ängste angeguckt. Und meine Ängste waren da, wo ich dachte, da darf ich nicht hingehen als eine gläubige Frau.
Und was waren das für Ängste?
Angst vor der Dunkelheit, Angst vor meinen eigenen Schatten, Angst vor einem Wesen, was mich eigentlich mein Leben lang begleitet hat, was ich ganz, ganz gruselig fand.
Als dein eigener Schatten sozusagen.
Ja, aber auch meine Großmütter väterlicherseits waren zwei Hexen.
Und wie hast du das rausgefunden?
Das hat mir mein Vater erzählt. Und ich habe ihn auch danach gefragt, als ich ganz jung war, weil ich meinte, du, ich sehe so Sachen, die finde ich ja total beschissen. Meinte, das ist nicht schlimm, ignoriere es einfach.
Und was sind das für Sachen gewesen?
Naja, wenn du so Naturgeister siehst, die haben ein anderes Erscheinungsbild als, also dich gucke ich ja gerne an, ne? Aber so Spirits und so, die sehen ein bisschen anders aus. Und wenn wir für etwas Angst haben, verändert sich das Erscheinungsbild dessen, wovor ich mich fürchte, in die Dunkelheit hinein. Etwas, was vielleicht ganz neutral ist und aus einer neutralen Betrachtungshaltung heraus erstmal anzunehmen ist, wird ja durch Angst, also fear makes the world bigger than it is, ne? Und da habe ich mir gedacht, nee, ich bin jetzt, da war ich vielleicht so 42, bin jetzt 42 und jetzt echt die Schnauze voll vom Angst haben. Und jetzt gucke ich mir die Angst an. Und weißt du, was das Lustige ist? Hinter unseren Ängsten, weißt du, was dahinter ist? Selbstermächtigung. Dahinter ist Freiheit. Und meistens ist da gar nichts. Also da ist auch ganz viel Erzählwerk und natürlich auch viel. Wir Frauen haben in uns ein solch enormes Potenzial, unsere Spiritualität, unsere Intuition. Eigentlich sind wir die Urgewalten von den beiden Geschlechtern. Es ist nicht der Mann, es ist die Frau. Und wir sind über Jahrtausende hinweg in einem Paradigma aufgewachsen, das wir auch so hingenommen haben, was uns klein hält. Und wir haben überhaupt keinen Zugang zu dieser Eigenmacht, die uns geschenkt worden ist vom Universum. Und der Zugang dazu war natürlich auch hinter dieser Tür, ne? Weil vor der Tür stand natürlich Gottvater drauf, nicht Göttinmutter. Mhm. Also, und jetzt in der Retrospektive betrachtet, hat das alles, war das parallel mit meiner Perimenopause. Das wusste ich natürlich nicht, ne? Mhm. Und dann habe ich angefangen, in diesem Buch zu lesen und dann habe ich mich auch angefangen, mit Alchemie zu beschäftigen, mit Astrologie und mit den Elementen und habe meinen ersten Kreis gezogen und ich wurde immer freier, immer freier. Und ich genieße dieses Freisein. Ne?
Ich würde ganz gerne nochmal zurück dahin, dass du gesagt hast, du willst in das Dunkle gehen und dass du dann gesehen hast, dass hinter diesem Dunklen diese Tür ist, die in die Freiheit führt.
Ja.
Aber du warst ja erstmal in dem Dunklen.
Stimmt.
Was ist da passiert?
Gut, jetzt haben wir wieder eine Benennung. Also nichts ist ohne sein Gegenteil wahr. So, du kannst nicht Mutter werden, ohne den Schmerz der Geburt zu erleiden. Du kannst ja nicht die Hände waschen, ohne nasse Hände zu bekommen. Du kannst den Tag nicht genießen, ohne seine Schwester die Nacht. Und am Ende sind Gegenteile immer zwei Teile einer Wahrheit. Also die Dunkelheit ist nichts anderes als das Gegenteil von Licht. Aber sie ist nicht negativ. Ich kann sagen, die Nacht ist voller Angst und Schrecken. Ich kann aber auch sagen, die Nacht ist eine sanfte, zärtliche Frau, die dir Möglichkeit gibt, dich auszuruhen. Die dich unter ihrem Mantel birgt, um dich zu regenerieren, vielleicht ihre Geheimnisse zu entdecken, das Dunkle zu enthüllen. Der Schoß selber, der Schoß der Frau ist auch dunkel. Und trotzdem ist der Ort aller Kreation und Lebens. Das Universum ist dunkel. Also in der Dunkelheit ist nichts weiter als ein Teil der Realität und der Wahrheit. Und das Licht ist ohne die Dunkelheit nicht möglich und ohne sie auch nicht wahr. Und wenn wir uns unsere Schatten angucken, werden wir einfach nur ganz. Mir geht's ja 10.000 Mal besser seitdem. Und ich weiß auch, dass ich mir selbst helfen kann. Also ich habe meine Eigenmacht entdeckt und ich entwickle sie. Und wenn ich dann hergehe und auch in diesem perimenopausalen Prozess weitergehe und dann in dieser Menopause bin ich ja am Initiationsportal, dann gehe ich durch das Portal durch und dann bin ich nicht nur frei, sondern auch königlich. Also das heißt, ich habe ein anderes Standing. Ich fühle mich ja, du kannst fast alle Frauen fragen, jetzt in meinem Alter sind, du bist ja jünger als ich, bin 56. Wenn du dir deine Arbeit gemacht hast, du hast deine Entwicklung gemacht, du hast dich nicht gesträubt, du bist mitgegangen mit diesem Fluss des Lebens, dann fühle mich ja jetzt 10.000 Mal besser als mit 30 oder 40.
Kannst du mal was sagen, weil wenn du sagst, du warst 42, das Leben wird ja oft auch eingeteilt in diese 7 Jahresschritte, ne? Hm. Also 42 ist ja ein Portal sozusagen, wo wir auch dann wieder in eine neue Entwicklungsphase kommen. Und die hast du ja gerade beschrieben, wie die bei dir verlaufen ist. Kannst du vielleicht dieses Prinzip einmal erklären?
Na, ich würde sagen, ich gehe jetzt mal in mein altes Buch, das geheime Wissen der Frauen, und ich mache einen Vorschlag. Unsere Göttin, also das, was das weiblich-göttliche symbolisiert, ist dreigesichtig. Das sind drei Lebensphasen, grob, ne? Und drei Gesichter. Die Göttin hat also ein linksgewandtes Gesicht Richtung Frühling, Beginn. Es ist das enthusiastische Gesicht, die Lebensphase des Mädchens und der ganz jungen Frau. Die ist enthusiastisch, die ist begeistert. Sie ist auch ein bisschen ahnungslos. Wir kennen diese Phase, ne? Und dann drehst du dich langsam und wirst erwachsen. Das ist das mittlere Gesicht. Hier erwartet uns auch Muttersein. Also das natürliche Muttersein oder eben auch etwas gebären. Ein Projekt Gedanken oder eben auch eine Mutter werden. Und du und ich, wir sind beide Mütter, wir wissen, dass ab dem Moment, wo du eine Mama bist, bist du eine andere Frau. Ne? Da kommt eine Gestalt dazu. Du wirst vielschichtiger. Das Mädchen ist immer noch da, aber jetzt ist die Mutterphase. So. Und jetzt das dritte Gesicht, nach Westen gewandt, Richtung Abschied, auch Richtung untergehende Sonne oder aufgehender Mond. Und das ist die Krone oder die Alte. Und die hat natürlich als Essenz diese ganze Lebenserfahrung mit sich, aber ihre Aufgaben aufgrund ihrer Lebenserfahrung, aufgrund ihrer Weisheit, aufgrund ihrer Lernprozesse sind anderer Natur. Sie nährt nicht mehr gebend. Die muss keine Nudeln mehr kochen, die muss nicht eine ganze Familie zusammenhalten. Eine Frau orchestriert ja das Familienleben, das ist ja so. Also die Frau hält es, sie nährt es, sie kreiert es. Das muss sie nicht mehr machen. Sie hat diesen Initiationsprozess durchgangen. Sie hat ist in diesem auf diesem Magnetband der Perimenopause in die Menopause gegangen. Das ist die Elefantenkuh, die weiß, wo es lang geht, und sie führt das Rudel oder den Clan. Und die sitzt natürlich und regiert. Und eine Königin muss ja nicht einen Abwasch machen. Eine Königin sagt, welche Schlacht wird geschlagen? Die schickt die Ritter los, die macht die besten Zaubertränke, die berät die jüngeren Frauen und sie sitzt in ihrer Weisheit auf ihrem bisschen größer gewordenen Popo, den wir ja jetzt unbedingt vermeiden wollen, aber der hilft ja auch so ein bisschen im Sessel zu sitzen, ja. Und geht her und sagt so, und ich sag, was los ist. Und diese Souveränität, die spürt eine Frau auch. Und ich glaube, deswegen hat das Patriarchat auch so eine unfassbare Angst vor dieser Kategorie Frau, weil du kannst ihr auch nichts mehr erzählen. Mhm. Da kommt auch dieser Moment, boy, been there, done this, was willst du denn? Stell dich mal hinten an. Willst du in meinen Thronsaal, zieh die Schuhe aus. This is holy ground. Und wenn eine Frau so eine Souveränität hat und dann auch noch weiß, wer sie ist, wo sie herkommt, welche Mächte ihr zur Verfügung stehen, dann ist ja unbezwingbar. Und jetzt stell dir vor, du hast die Hälfte der Weltbevölkerung und da sind, ich weiß die Zahl nicht, 20% in der Menopause. Was das für ein Potenzial ist an Frauen. Mhm. Was wir eigentlich bewirken können, wenn wir doch nur wüssten, wer wir eigentlich sind und wozu wir fähig sind. Und für mich ist das, ich habe ja jeden Tag damit zu tun, mit dem Gewurstel, mit den Hormonen und was wir alles so machen dürfen und wollen und sollen, um uns zu erhalten. Aber wichtiger oder genauso wichtig finde ich ja den spirituellen Hintergrund, diese weibliche Religio. Jetzt heißt ja Religion kommt ja von Religion, das heißt rückverbinden. Ne? Und das hat ja nichts mit einer institutionellen Religion zu tun oder mit Begriffen. Also für mich ist das Perimenopause, Menopause und alles, was danach kam, ist ein Awakening gewesen. Und als solches empfinde ich es immer noch. Ich bin in einem vollkommen anderen Raum und diesen Raum finde ich großartig. Es ist ein Thronsaal, es ist mein Empfangsraum und ich genüge mir in diesem Raum auch sehr selbst. Und das ist etwas, was mir viele Frauen erzählen. Alleinsein ist nicht mehr einsam sein. Alleinsein ist alleins sein. Also das Alleinsein wird als vollkommen nährend empfunden. Auch die Begegnung mit den Männern. Ich bin immer sehr viel Partynudel gewesen und früher bist du 20, gehst zum Club, guckst du erstmal, süße Männer da, ist der Abend schon mal cooler.
Ja. So.
Ich gehe doch jetzt nicht in irgendein teures Restaurant und gucke, welche attraktiven Männer sind denn da. Das ist mir vollkommen scheißegal. Ja. Ich will einen guten Abend haben, ich kann mein Essen selber bezahlen, ich habe einen tollen Partner. Und das ist natürlich auch für viele Männer eine Herausforderung. Die müssen sich ja ab einem gewissen Alter wirklich nur noch als Partner bewähren. Ich brauche ja keinen Ernährer oder Familie ist auch gegründet. Die Kinder sind meistens dann schon größer oder erwachsen. Also da bietet sich ein Raum dir an, der ist großartig und der ist voller Wunder und Geheimnisse, aber auch das unglaublich viel macht. Und ich wünschte mir so sehr, dass Frauen dass sie mal mehr reingehen, mehr ein Verständnis haben, sich darüber austauschen, weil wir können ganz viel machen.
Also ich finde auch, dass die Wechseljahre werden ja oft als so eine Zeit oder so eine einläutende Zeit des Verlustes dargestellt, weißt du? Und du beschreibst es ja jetzt auch ganz anders, was sehr mutmachend ist. Auch gerade dieses Alleinsein. Also ich kenne das von mir zum Beispiel. Ich wachse da auch gerade so rein, weil ich war früher ganz ungern allein. Mittlerweile ist das viel, viel besser geworden und ich kann daraus viel ziehen. Aber wenn du jetzt auch sagst, all eins sein. Ja. Also das resoniert total mit mir. Weil wir müssen das ja auch lernen. Also ich habe ein Kind, du hast 4 Kinder. Das ist ja totaler Lebensmittelpunkt. Und irgendwann sind die ja nicht mehr, also die sind ja noch da, aber die sind eben nicht mehr der allalleinige Lebensmittelpunkt. Und deswegen muss man ja auch lernen, wirklich gut mit sich zu sein und sich selbst auch zu genügen, weißt du?
Ja. Verstehe ich. Jetzt habe ich ja 4 Kinder und habe die ganz früh bekommen. Ich habe mein erstes Kind bekommen mit 22 und mein letztes mit 32. So. Und als ich so Mitte 40 war, und da war ich schon ganz schön gebeutelt. Ich hatte ja Hitzewallungen alle 2 Minuten. Ich konnte nicht schlafen. Ich habe mehrere Jahre lang 2,5 Stunden pro Nacht geschlafen.
Boah.
Das war's. Ne? Du gehst ja auf ein Zahnfleisch. Ne? Und dann natürlich auch ein Hormondefizit, also oszillierende Hormone. Die merkst du zuallererst neurologisch. Bevor du irgendwas schwitzt oder machst oder tust, ist es immer neurologisch. Also das heißt, auf einmal die Belastbarkeit geht so runter. Dieser ganze Filter nach außen, dein inneres So-Sein, das fängt alles an und wird immer irritierender. Also ich hatte auch bis 17 Uhr und dann habe ich mir gedacht, haut alle ab. Und damals haben 3 meiner Kinder, die bei mir noch gewohnt, ich habe eine große Wohnung, hatte ich immer. Mein Bedürfnis, diese Kinder zu nähren, die waren natürlich auch schon alle groß, war auf 0. Jetzt gehe ich mal zurück zu den Archetypen. Es gibt weibliche Archetypen, die sind oft so Göttinnen, also unsere Altinnen haben die so benannt als Göttinnen-Archetypen. Demeter ist die Göttin der Fruchtbarkeit. Ne? Die macht das Land grün, die lässt die Ähren wachsen, die... Wenn die in deinem Leben ist, dieser Archetyp, wünschst du dir ein Kind. Man will ja kein Kind, Frau will ja ein Kind, weil sie ein Kind will. Ne? Es ist ja ein Bedürfnis. Ich möchte schwanger sein, ich möchte ein Baby. So, diese Göttin ist ab der Perimenopause ist längst weitergezogen. Und dann kommen andere Archetypen. Das sind die magischen Göttinnen. Das sind die Göttinnen, die Schwellen und Übergänge hüten. Das sind die, die haben ein riesengroßes Wissen unter ihrem Mantel. Und die treten in unser Leben. Das sind natürlich auch Archetypen Frauen. Da geht es nicht mehr darum, ich suche mir jetzt den besten Babydaddy aus, sondern was tue ich mit mir? Die Frage ist natürlich auch, du weißt auch, dass du, wenn du deinen 50. Geburtstag feierst, dann weißt du auch, du hast ein bisschen dein Gesicht gedreht und am anderen Ende der Scheibe ist dein Tod.
Ja.
Und diese Jahre, wie fühlst du die? Hast du bis jetzt authentisch gelebt? Was hast du denn noch nicht gemacht, was du unbedingt machen wolltest? Und möchtest du die restlichen 30, 40 Jahre, you name it, weiterhin dienen? Sachen hinterhertragen, Harmonien aufrechterhalten. Das, was wir eben alles so tun, wenn wir Mütter und Partnerinnen sind. Ich hatte auf das alles überhaupt gar keine Lust mehr. Null. Weil meine Kinder natürlich noch ihre Partner oder Partnerinnen mitbrachten und dann war auch noch ein Enkelchen da und ich habe mich dann oft in mein kleines Zimmer zurückgezogen und habe mir gedacht, oh Mann, ist mir alles so viel, weißt du?
Mhm.
So. Und ich bin leidenschaftlich Mutter gewesen. Also ich habe das genossen, ich habe gerne so viele Kinder gehabt, die waren total willkommen, ich hätte auch noch mehr bekommen. Ich war in meiner Mutterblase vollkommen happy und einmal war das erledigt. Aber das sind auch keine kleinen süßen Mäuse mehr, die du mit Lavendel badest und dann in kleinen gebügelten Pyjama anziehst und mit diesen kleinen Ärmchen einschläfst und dann ins nächste Bett ziehst, sondern das sind Erwachsene, junge Erwachsene mit ihrer eigenen Thematik, die aber trotzdem natürlich Privilegien nicht aufgeben wollen. Wie alles hinterhergetragen bekommen. Weißt du? Ja. Also dieses gemütliche Nest, für das ich immer gesorgt habe.
Mhm.
Und dann war so ein Moment, wo ich dachte, warum ist das so? Und im Nachhinein macht das natürlich alles Sinn. Und ich glaube, wenn wir Zusammenkünfte hätten, die berühmten roten Zelte, die es mal irgendwann irgendwo gab, oder unsere eigenen Treffpunkte, eine eigene Kirche, ein Tempel, whatsoever, und wir würden uns darüber unterhalten und wir hätten Narrative, dann wäre das alles völlig normal.
Mhm.
Dann würde ich sagen, wie weit bist du, Schwester? Darf ich dich du bist auf dem Magnetband, du bist im Initiationsprozess und wir bereiten langsam mal das Ritual vor. Und in diesem Ritual, das habe ich übrigens von einer österreichischen Hexe gelernt, da bin ich nicht selbst drauf gekommen, habe ich auch nicht aus meinem Buch. Sie meinte, natürlich, wir gingen doch durch das Knochentor der Holle. Die liebe gute Frau Holle, ne, das ist eine alte germanisch oder nordeuropäische Göttin der Unterwelt. Dahin gehen wir, wenn wir zwischen den Inkarnationen ruhen wollen. Ne? Und sie sortiert auch ein bisschen nach. Wir kennen ja die Gold- und die Pechmarie.
Mhm.
Das ist aber jetzt nicht ein patriarchales Narrativ. Den Blödsinn habe ich auch schon mal gehört. Sondern es geht darum, wie du eine Inkarnation durchläufst und was du mit deinen Gaben tust. Ne? Das ist nicht die guten Mädchen, die immer alles brav machen. Die werden belohnt. So ist es nicht. Da hat jemand sein Potenzial ausgeschöpft und war eben nicht faul und hat seine Gaben nicht genährt und wachsen lassen. Und diese Holle, die kennen wir als Kinder, die steht dann da und geleitet dich in deine machtvollste Phase, aber eben auch in eine, wo nicht nur Licht ist, sondern Dunkelheit. Und da sind wir wieder bei der Dunkelheit und bei dem Thema, dass ich die Dunkelheit dann eben nicht mehr fürchte. Und jetzt kommen wir zu einem anderen interessanten Archetyp und das ist die Hexe. Und da sagt natürlich diese männlich erzählte Welt, das ist ein altes, hässliches Weib, das niemand mehr will. Sie frisst Babys. Ne? Also man pervertiert dieses nährende Mütterliche. Keine Frau dieser Welt, wenn sie ganz bei Trost ist, frisst ein Kind. Also im Gegenteil, es gibt genügend, auf Instagram kannst du dir tausend Frauen ansehen, die anderen Frauen, die Not signalisieren, helfen und die Männer gehen vorbei. Ne?
Mhm.
Also eine Frau, also auf der Empathie der Welt, deswegen gibt's die Welt überhaupt nur noch, die beruht auf der Empathie der Frauen. Und dann geht man her und sagt, die böse alte Hexe, die hat dann noch eine Warze, hat keinen Zahn mehr und lebt im Wald. Das ist vollkommen pervertiert. Wenn eine Frau in einem bestimmten Entwicklungsstadium ist und hat alle ihre Kanäle offen, weil sie hell fühlen, hell sehen, hell hören kann, dann hat die natürlich auch einen offenen Filter. Und dann muss ich vielleicht nicht mehr auf dem Rosenthaler Platz stehen, im Späti bis nachts um 3, sondern vielleicht brauche ich mehr Ruhe für mich. Vielleicht genieße ich all das Wunderbare, was ich jetzt wahrnehmen kann, aber ich brauche dafür halt ein bisschen mehr Ruhe. Dann fahre ich vielleicht mal an See. An dem du letztens warst, der übrigens super cool war, brauche ich noch den Namen. Der war kristallklares Wasser.
Ach so, ja, in Luzern war der.
Guck.
Genau, so. Der Vierwaldstättersee.
Toll. Mhm. Oder dann genügst du dir abends allein zu Hause und guckst den Sternenhimmel. Oder was ich gerne mache, Tagträumen, wenn ich die Möglichkeit habe. Ich gucke gerne so Himmel, guck mir die Wolken an und lass meine Gedanken so ziehen und bin dann ganz wohlig.
Mhm. Ne?
Und ich bin auch absolut jemand, der den Hund nimmt und nachts um 2 spazieren geht. Dann habe ich die Stadt für mich. Alles ist still, es ist nächtlich. Und da sind wir wieder, ich kehre zurück zum Archetyp der Hexe. Eine Hexe ist eigentlich eine Hagazusa, eine Zaunreiterin. Was kann die? Die hat ein Bein im Hellen und ein Bein im Dunkeln. Sie fürchtet weder das eine noch das andere. Sie hat sich versöhnt mit den Gegenteiligkeiten und den Schwierigkeiten des Lebens. Sie ist in ihrer Mitte und damit im Zentrum ihrer Magie und ihrer Kraft. Und die einzig freie Frau, die nachts auf dem Friedhof gehen kann und in Ruhe einen kleinen Joint rauchen, ist eine Hexe. Die anderen kacken sich in die Hosen. Ja, finde ich das nicht äußerst erstrebenswert, dass ich mal alleine es schaffe, bei mir um die Ecke auf den Sophienfriedhof zu gehen, mir so eine ganz kleine Tüte ansehen und denke so, hab keinen Schiss. Und gucke nur den Vollmond an, um mich rauscht. Ich höre die Kleinen, ich höre die Waschbären, ich höre die Fuchsjungen. Ich bin einfach frei. Finde ich eine coole Nummer. So, und all das steht uns zur Verfügung. Dieser ganze Wald an tollen Möglichkeiten, wer ich als Frau sein kann, das steht mir zur Verfügung. Und das Gute ist, ab den Wechseljahren habe ich Zeit dafür. Ne? Weil ich muss ja nicht mehr zum Ballett und zum Volleyball und die dritte Privatschule, weil der Mensch ADHS hat und nirgendwo klarkommt. Ja. Ich muss auch nicht zum Logopäden. Mhm. Ich muss auch nicht mehr nachts um 1:30 mir ein Buch nehmen, um zu lesen, weil ich sonst nie Zeit für irgendwas habe. Ich habe natürlich jetzt einen Fulltime-Job, okay, so genau wie du, aber ich habe Raum für mein Leben. Und das ist auch etwas, was ich geschenkt bekomme. Und eben diese Macht, ihr Mädels, diese Macht, die ist einfach da.
Ja. Viele haben totale Angst vor diesem Raum, ne, den du jetzt so schön beschreibst. Quasi all das, was mit dieser ganzen Beschäftigung, wenn alles so schnell ist in unserem Leben und die Kinder klein sind oder der Beruf im Vordergrund steht oder was auch immer, ne, was es bei einem individuell auch immer ist. Und viele haben Angst vor diesen Räumen, die sich öffnen. Was sagst du denn da?
Brauchst du Hilfe? Machen wir ein Ritual und heißen dich willkommen. Was heißt denn Angst? Ich habe immer Angst vor dem, was ich nicht kenne.
Ja.
Das ist ja klar. Mhm. Und jetzt noch ein schönes Beispiel. Chaos und Ordnung sind Schwestern. Wenn etwas Neues in mein Leben tritt, kommt das Chaos. Das ist ein bisschen eine ADHS-Frau. Unglaublich quirlig, fürchtet sich vor gar nichts, macht auch 10 Sachen gleichzeitig und wirbelt dir den Raum auf. Mhm. Und wenn sie kommt, dann setz dich einfach hin und lass sie wirbeln. Weil eins kann ich dir sagen, danach kommt ihre Schwester, etwas älter, wahrscheinlich mit einem Jungfrau-Aszendenten oder sowas und bringt das alles wieder in Ordnung. Sie bringt eine Neuordnung. Und du musst, wenn etwas Neues kommt, dann fürchte dich nicht, sondern lass es einfach zu. Weil es ist ja nur wieder ein neuer Lebensabschnitt. Und dass wir das Leben nicht kontrollieren können und dass es geht wie der Wind, wo es will und möchte, das haben wir doch gelernt. Was ich immer höre von den Frauen ist, weißt du was, ich bin ja jetzt einfach mal unsichtbar, ne? Mhm. Die Boys gucken mich nicht mehr an. Mhm. Sag ich, ja, das verstehe ich. Das ist eine innerliche Haltung. Also ich bin jetzt 56, ich bin überhaupt nicht unsichtbar. Mhm. Ich bin total da, aber ich fühle mich auch da. Also ich komme irgendwo rein und ich bin da, weil ich es bin. Wird mein Hals jetzt schrumpelig? Ja, ist meine Jawline so ein bisschen am Abkacken? Ja, aber das stört mich überhaupt nicht, ist nicht richtig. Ich mache auch ein bisschen was dafür. Ich gucke auch, dass ich mein Gewicht so einigermaßen halte. Mhm. Aber per se, ich fülle mich aus. Also
das ist ein schöner Satz.
Ja, muss dazu sagen, eine Hormonersatztherapie hilft, ne? Also ohne meine Hormonersatztherapie und dann doch die beträchtliche Anzahl an Supplements, die ich mir da jeden Tag einpfeife, kann ich nicht so performen. Aber so, ich habe auch immer noch dieses innere Mädchen. Ich ziehe mich gern schön an, ich tanze gern nackig vorm Spiegel, ich gehe gern aus, ich bin unternehmungslustig. Das verdanke ich natürlich einer wohldosierten Hormonersatztherapie. Ne? Ohne das bin ich ein bisschen ein Gummibärchen auf der Heizung. Aber per se, auch wenn ich Salon habe und der Tisch und da sitzen lauter so gestandene Frauenzimmer, das macht ja Spaß, weil ich die Potenz im Raum spüre. Mhm. Ne? Mhm. Wir leben ja in einer Zeit, wir haben ja auch gut Möglichkeiten. Ne? Also meine Mutter, die musste auf Botox verzichten. So, ne? Die hatte auch nicht irgendwie Jetpeel, Schmettpeel und noch ein Laser und hast du nicht gesehen. Die war diesem Alterungsprozess anders ausgeliefert. Das haben wir ja alles nicht. Wenn mich die Falten auf meiner Stirn stören, na, dann mache ich sie eben weg.
Ja, das ist natürlich nochmal individuell. Also ich habe sowas noch nicht gemacht und irgendwie wünsche ich mir für mich selber, das habe ich auch schon öfter gesagt, dass ich finde es total okay, wenn man das macht und wenn man die Möglichkeiten nutzt. Aber irgendwie habe ich für mich so das Gefühl, dass ich das eigentlich gar nicht möchte.
Okay.
Also ich merke zum Beispiel, um die Augen herum kriege ich so Falten und mich stört es gar nicht. Ich finde das ganz schön.
Okay.
Weißt du? Und ich möchte das gar nicht so wegkriegen. Aber zum Beispiel andere Sachen, wie jetzt mit dem Gewicht, da bin ich auch immer gerade so am Schwanken, ja, ne, nach der Menopause. Ne? Ist es halt einfach total schwierig, das so für sich einzustellen. Und da hadere ich total mit. Mhm. Aber da würde ich jetzt auch, glaube ich, nichts Radikales machen, sondern irgendwie versuchen, da wieder in die Balance zu kommen. Aber genau, da hat ja jeder so seine eigenen Sachen. Eine Hormonersatztherapie, da würde ich auch nicht drauf verzichten, weil da sind die Konsequenzen sind mir zu krass.
Also sorry.
Also es gibt natürlich Frauen, die das nicht wollen oder nicht können aus verschiedenen Gründen und so. Und das ist ja auch total okay. Aber für mich ist es auch voll die gute Lösung.
Also es ist lebenserhaltend, ihr Mädels. Ja. Also ganz klar, natürlich, wenn Frauen jetzt eine Krebsthematik haben, aber da gibt's ja auch immer wieder neue Forschungsergebnisse. Aber per se, also eigentlich haben wir nicht die Wahl. Also wenn es irgend geht, erhalten Hormone, Lebensqualität, Organe, das Mikrobiom, das Makrobiom, unser Gehirn, also das wissen wir. Also es geht nicht darum, du kannst es dir eigentlich nicht erlauben, es nicht zu nehmen. Ne?
Es ist für viele sehr, sehr gut. Ne? Also
ja,
vor
absolut.
Allem, wenn man nach vorne guckt und ja. seine Gesundheit erhalten
ja,
möchte.
Ja, auch Brain.
Ja.
Also ich habe eine Freundin, die ist ja nun absolut dagegen. Und mit der essen zu gehen, ist eine Qual, weil die kann ja nichts mehr essen. Nahrungsmittelunverträglichkeiten sind östrogenbedingt. Punkt aus Ende.
Mhm. Ne?
Sind so viel Hormone, also Östrogenrezeptoren sind im ganzen Körper. Mhm. Und du merkst es zuerst neurologisch und dann Magen-Darm.
Mhm.
Ich habe Allergien entwickelt, wo ich dachte, das kann doch nicht sein, dass ich das auch nicht mehr essen kann.
Mhm.
Jetzt bin ich auf Hormonersatztherapie, alles weg.
Mhm.
Ne? Ich sag nicht, dass das immer einfach ist,
ja.
weil das so kompliziert ist mit den weiblichen Hormonen und weil wir zyklische Wesen sind. Aber per se, also ich finde, es ist ein Geschenk der Göttin und ich freue mich auf das, was uns da alles noch beschert wird. Hier, die Frau von Bill Gates hat jetzt gut investiert und ich wünsche mir viel mehr weibliche Mäzeninnen für uns, für Frauenmedizin.
Mhm.
Das, also wenn ich so vermögend wäre, würde ich auch sagen, Mädels, ich mache ein großes Institut und
ja.
jetzt geben wir hier richtig Gas und holen uns mal aus der Versenkung.
Mhm.
Ja? Weil da sind wir. Dass Frauen ein anderes Nervensystem haben als Männer, hat die Medizin, glaube ich, 2010 bestätigt. Das musst du dir mal reinziehen. Also es wird auch mehr an männlichen Kadavern geforscht. Die ganze Pathologie, sagen, haben wir gar keinen Bock auf die. Frauen haben ja Hormone, das ist alles so kompliziert, die nehmen immer Männer.
Mhm.
Also jedes Medikament ist an Männern getestet. Also jedes blöde Paracetamol, mein Mann ist 1,95 Meter groß, der nimmt ja die gleiche Dosierung. Also das ist ja alles Mist.
Total.
Und deswegen, wir brauchen, ich bin total für Revolution, aber auf keine Steine schmeißende. Ich bin dafür, dass wir uns, ich möchte gern den Staub wegblasen, den Glassack von Schneewittchen öffnen und sagen, komm Mädels, jetzt gehen wir mal jetzt zusammen. Weißt
ja.
du? Also, und das finde ich dringend notwendig, weil ich auch glaube, wenn wir nicht wach werden und in unser Potenzial kommen, so ausgelutscht wie das ist, wenn wir diesen Zaubergarten, den wir haben, wenn wir da nicht endlich die Tür aufmachen und sagen, ey, hier ist ja was los, das ist ja unglaublich, dann geht die Welt futsch. Weil du kannst auch in der Magie, in aller Spiritualität, es gibt immer das weibliche und männliche Prinzip und es braucht immer die Balance der Pole, um Gesundes werden zu lassen. Und diese Welt ist so im Männlichen, in der männlichen Energie, in dieser auch in dieser destruktiven Kraft und das Weibliche fehlt einfach, weil es mundtot gemacht wurde, klein gehalten. Und wenn wir da nicht eine Renaissance haben oder ein Erwachen, dann glaube ich, geht das hier schief. Und zwar gewaltig.
Mhm.
Ne? Also ich sehe da die menopausale oder die perimenopausale Frau, sehe ich so wie diese, kennst du diese chinesischen Krieger?
Ja, diese Terrakotta-Armee,
ja, genau.
Oder?
Und ich sehe die so, dass das dann so bröselt mhm. und dann geht so ein Vorhang auf oder so ein Erdwall und da siehst du da diese ganzen Frauen.
Mhm.
Weißt du, wo die Augen aufgehen und die ganzen Chakren gehen auf und es gibt so ein Glow und dann sind sie da. Eine Urgewalt. Weil das Männliche initiiert nur. Also, um Kinder zu bekommen, brauche ich nur die Initiation vom Mann. Den Rest machen wir.
Mhm.
Und so funktioniert die Erde auch, ne? Das Samenkorn ist in der Erde. Es braucht diese männliche Initiation, die Marsenergie, und dann den Rest macht Mama. Also das Kreieren, das Halten, das Materialisieren, das ist immer das weibliche Prinzip. Und damit ist es das Machtvollere. Wir sind nur nicht so aggro.
Und warum ist es, das ist jetzt eine total bescheuerte Frage vielleicht, ne? Aber warum ist es eigentlich zum Patriarchat gekommen?
Ja, frag mich mal. Ich weiß es nicht. Das hat natürlich auch ein bisschen angefangen. Menschen brauchen ja auch immer ein Erzählwerk, ne? Mhm. Wenn ich das weiblich-göttliche aus dem Unterbewusstsein, aus dem Paradigma entferne, das ist jetzt meine kleine Erklärung, dann nehme ich diesem mächtigen Teil das Selbstverständnis und damit die Eigenmacht und die Eigenermächtigung.
Und warum? Also was war denn der Grund? Einfach Angst oder Macht?
Ja, also ich meine, wann hat das angefangen? Wenn wir jetzt mal hergehen, das griechisch-römische Pantheon. Mhm. Also da waren ja das göttlich Erzählte, die göttlichen Archetypen, gab es Männer, es gab männlich und weiblich. Und die waren ja nicht perfekt. Die hatten genauso ihren Struggle wie der Mensch auch. Und die männlichen und die Göttinnen, waren ja machtvoll. Also fast immer war die Göttin der Liebe auch die Göttin des Krieges. Mhm. Also wir bleiben jetzt mal hier in Mitteleuropa, Freya, nach der ist der Freitag benannt, ne? Die war sowohl für Love Affairs zuständig, als auch für War. Venus und Ares, also Ares, also das sind ja Geschwister. Also da, wo die Liebe ist, ist auch immer der Krieg. Mhm. Nur, wenn jetzt eine Frau Krieg führt, würde das wahrscheinlich nicht so aussehen, als wenn Männer Krieg führen. Mhm. Ich kann mir auch nicht vorstellen, das tut mir jetzt wirklich leid, dass ich das sagen muss, aber wenn diese monotheistischen, sonnenhaften Wüstenreligionen entstanden worden sind, wo man die Frau ja vollkommen rausgezupft hat. Also du hast dann diesen einen männlichen Gott und der kreiert ja auch noch alleine. Also da gibt's ja überhaupt kein weibliches Prinzip mehr. Und im Christentum der Weiterentwicklung, wenn man so möchte, verdankt man dann auch noch, dass die ideale Mutter eine Jungfrau ist. Mhm. Also das, da muss man sich mal, da denken wir ja gar nicht drüber nach, aber das ist ja vollkommen absurd. Also das heißt, die ideale Mama ist dann auch noch unbefleckt. Und wer befleckt sie jetzt? Der Mann. Und dafür, dass er sie befleckt, verachtete sie auch noch. Das ist alles, ich habe mir da so viel Gedanken drüber gemacht, auch das Prinzip der Jungfrau. Also natürlich sind wir Mädchen und irgendwann haben wir unseren ersten Sex. Aber dass da so ein Bohai drum gemacht wird, das haben sich Männer ausgedacht. AKA wieder diese drei Religionsdudes. Also ich könnte jetzt auch einfach sagen, das Mädchen wächst heran, unsere Töchter wachsen heran und wir erziehen sie unter uns. Mhm. Ne? Und dann bereiten wir sie darauf vor, dass sie wählt. So. Aber sie hat ohne den Druck, sie muss jungfräulich in die Ehe gehen. Ehe können wir uns auch mal angucken. Der Vater bringt die Tochter zum Altar. Da wird sie abgeholt von einem anderen Mann. Was soll denn der Quatsch?
Das stimmt.
Gib doch nicht meine Tochter einem anderen Mann. Was seid ihr alle verrückt? Und das sind alles, das wird auch noch von Frauen weitergegeben. Das ist lächerlich und es ist absurd. Und mein Mädchenkind, hat ja einen irren Druck. Also ich habe drei Söhne und eine Tochter. Und meine Jungs, die waren ja natürlich völlig ready to rumble. Dachte ich mir, ich habe die alle ziemlich feministisch erzogen. Und trotzdem wenn die jung sind, die sind absolut pimmelgesteuert. Mhm. Und ich kenne ja kein Mädchen, was rausgeht und sagt, so, jetzt will ich erst mal gucken, dass ich hier so viele wegrasiere wie möglich. Also das haben wir nicht. Und deswegen, und dann muss sie auch noch jungfräulich sein und dann sich auch noch bewahren. Vielleicht will sie das gar nicht. Vielleicht will die wild und frei und gefährlich sein. Und hat dann einen Stempel von einem kleinen Schlämpchen weg. Also dieser Begriff Jungfrau, den wir ja einfach alle kennen und übernehmen, können wir uns auch mal angucken. Mhm. Ich wünsche mir, dass wir als Frauen hergehen und sagen, lasst uns all diese Narrative nehmen, sie auf den Tisch kippen und lass sie mal auseinandernehmen, was uns dient und was uns nicht dient. Und das kann alles weg.
Mhm. Du hast eben auch von so Übergangsritualen gesprochen. Mhm. Also wie würde so ein Ritual konkret ausgestaltet aussehen?
Wir haben ja, meine liebe Stefanie, nicht mehr wirklich Rituale. Wir haben ja nichts in unserem, wir haben keinen heiligen Schrank oder der ist zumindest unentdeckt. Ich habe mir was ausgedacht. Und zwar kam ja dann diese österreichische Hexe und hat mir gesagt, wir gingen durch das Knochentor der Hehl. Und da habe ich mir überlegt, in der Magie haben ja diese drei Phasen auch drei Farben. Also Mädchen, Osten, Frühling, Weiß. Mutter, Lebensmitte, sonnig, Zentrum, Rot. Westen, Herbst, auch mit Blick auf die nächste Inkarnation oder auf das Ausscheiden aus dieser Körperlichkeit, schwarz. Und das sind auch immer die Farben, wenn wir Ahnenarbeit machen in der Magie, benutzen wir immer diese drei Farben. Wenn du einen Raum geöffnet hast und willst ihn schließen, nimmst du das. Also ich würde dann vorschlagen, wir haben das Knochentor, wir haben zwei Schwestern, die das Ganze begleiten. Und die Frau trägt ein rotes Gewand mit einer weißen Schleife zum Beispiel und das legt sie ab und trägt und zieht dann ein schwarzes Gewand an. Aber das hat vielleicht einen weißen und einen roten Ärmel. Mhm. Warum? Oder wir könnten auch ein ganz weißes nehmen. In dem Moment, wo wir nicht mehr bluten, das Blut der Frauen ist nicht schmutzig, es ist nicht unrein, es ist nicht antigöttlich. Das Blut der Frauen ist magisch. Es gab bis vor kurzem afrikanische Stämme, die haben gedacht, dass Frauen gar keine Männer brauchen, um Babys zu machen. Die behalten einfach, die bluten nicht mehr und das Blut bleibt im Bauch und daraus wird ein Baby. Mhm. So, der rote Teppich ist ein Synonym für das Blut der Frau. Königin, ne? Mhm. Also der Teppich für, da kommt die Majestät. Genauso auch der rote Mantel. Mhm. So, das sind alles Insignien von Blut, weil ohne Blut kein Leben. Und weil wir nicht mehr bluten, heißt es in der Magie, wir behalten, also die Magie verteilt sich nicht mehr, sondern das Blut bleibt bei dir und damit wirst du die Essenz deiner selbst. Das heißt, du blutest nicht mehr, du wirst weise, du bist weiß. Und diese Weisheit könnte sich in diesem Gewand verkörpern. Und in dem Moment, ein Ritual ist immer, um das Heilige vom Profanen zu trennen und es ist immer für die Person, die einen neuen Lebensabschnitt beginnt. Wenn Ehe nicht verbunden wäre mit einem so gigantischen Ritual, wäre sie nichts Besonderes. Es ist immer das Ritual, was dem Menschen, der diese wichtige Entscheidung trifft, der diesen wichtigen neuen Lebensweg geht, versinnbildlicht, ich mache ja jetzt was ganz, ganz Wichtiges. Und diese weiblichen Rituale wurden uns genommen, weil alle Liturgie dieser Welt ist männlich. So, vielleicht will ich gar nicht den Leib Christi essen, vielleicht will ich den Leib von Christa essen. Naja, was soll das alles? Also es kann mal, also nichts gegen Jesus, wunderbare Energie, wenn man schon damit gearbeitet hat, herrlich, vergebend, weich, zart, kein böser Gott, der sagt, hast du alle 620 Gebote gehalten? Nein, oh Problem, geh zurück an den Ausgangspunkt. Mhm. Es ist eine tolle Energie, kann man auch als aufgestiegener Meister nehmen. Aber was es sicherlich nicht ist, ist der einzige Weg zu Gott.
Ja.
Ist es sicherlich nicht. Und ich muss auch nicht 620 Gebote halten oder wie im Judentum, wie bindest du dir den Schuh, wenn du das aufstehst? Ich meine, ich würde mich definitiv als Zionistin bezeichnen, aber ich praktiziere das Judentum nicht. Mhm. Und ich kann es auch nicht mehr praktizieren, wenn ich all diese Dinge weiß. Mhm. Ist mir einfach zu männerlastig. Mhm. So. Ich halte auch nichts davon, ich will auch meine Haare nicht bedecken. Meine Haare sind meine Antennen. Ich möchte überhaupt keine Vorschriften. Ich möchte keine Vorschriften von einer männlich erzählten Welt. Ich möchte frei sein und ich möchte mit meinen Schwestern etwas kreieren, was uns Freiheit gibt und Eigenmacht. Und das im Equilibre mit dem männlichen Prinzip. Mhm. Das wäre mein Wunsch. Und da, wo ich bin, bastle ich natürlich. Und dieses Ritual könnte so aussehen. Ja. Und danach wird gefeiert.
Ich finde es ganz erstaunlich, was für eine Klarheit du hast.
Ja, findest du?
Ja.
Na, ich brüte ja auch über den Ganzen schon eine Weile.
Ja,
ne?
Aber das finde ich total toll. Und also ich habe heute ganz viel Neues gelernt, was ich erstmal so sacken lassen muss. Und ich schätze mal, dass es den Hörerinnen ein bisschen ähnlich geht. Und deswegen würde ich zum Schluss total gerne nochmal danach fragen, diese Ideen, von denen du berichtet hast, die sind alle sehr groß. Und ich glaube, bis man in dieser Erkenntnis angekommen ist und das auch sozusagen verkörpern kann oder leben kann oder damit gehen kann, braucht man eine Zeit der Beschäftigung.
Stimmt.
Gibt es kleine Dinge, mit denen wir anfangen können?
Es gibt ja diese gute Frage, ist das wahr? Mhm. Ist das wirklich wahr? Und wenn ich hergehe und mir das jeden Tag bei allem, was mir begegnet, mich das frage, ist das wirklich wahr? Mhm. Ist das meine Wahrheit? Dient es mir? Lässt es mich wachsen? Lässt es mich glücklich sein? Komme ich weiter als Persönlichkeit in meinem Frausein, in diesem wunderbaren Geschenk eines weiblichen Lebens? Und wenn die Antwort Nein ist, dann kann es weg. Und es darf dann Raum sein, auch wenn du den Raum nicht benennen kannst, für etwas Neues, Wunderbares. Und da gibt es die Schwesternschaft und den Austausch und tolle Bücher. Und ich muss ehrlich sagen, Social Media, also ich habe einen super Algorithmus. Mhm. Und da sind so viele inspirierende Frauen und Themen. Und auch, ich kann auch mal gerne in die Vergangenheit reisen. Auch in der Vergangenheit, im 18., 19., 17. Jahrhundert gab es Frauen, die hatten keine Eigenmacht, die hatten keine eigenen Gestaltungsmöglichkeiten. Und sie haben sich die Freiheit genommen, so zu sein, wie sie sind. Und gerade ab Perimenopause würde ich sagen, fühl dich bitte eingeladen vom weiblich-göttlichen, von diesem wunderbaren Kosmos, morgens aufzustehen, in den Spiegel zu gucken und zu sagen, es geht nur um dich. Was immer du möchtest, Prinzessin, mache ich. Nur darum. Also, und das sage ich mir jeden Morgen. Ich habe so viele Jahre immer nur das gemacht, was ich der Meinung war, was ich machen muss oder auch Erwartungshaltung oder, und das finde ich auch so toll in diesem Älterwerden-Prozess, in dieser wunderbaren Reifungsphase, dass mir das eigentlich wurscht ist, wie mich jemand findet. Mhm. Also es ist schön, wenn du mich magst, und wenn du mich nicht magst, ist auch okay. Mhm. Auch das Thema Männer, und zu dem Thema Bauch wollte ich nochmal was sagen. Ist auch immer mein Thema gewesen, schon als Tänzerin, diese Salami. Geht mir auch auf den Keks. Aber nie, 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 bis zu diesem Jahrhundert mussten Frauen einen flachen Bauch haben. Guck dir mal sämtliche Gemälde an. Die Frauen haben eher kräftige Oberschenkel und immer ein Bäuchlein. Mhm. Und dann das Lustige ist, dann siehst du auf dem roten Teppich eine Frau, die ein bisschen Bauch hat, und dann wird über die hergezogen. Ich denke, aber die ist eigentlich eine Frau, gell? Also mhm. Das ist ja keine Marathonläuferin. Auch das Schönheitsideal von so einem Sixpack. Also sag mal, das ist ja männlich. Mhm. Also ich meine, wenn eine Frau ein Sixpack haben will, whatever floats your boat, girl. Aber ich auch da kann man sich mal angucken, ich muss schlank sein, faltenfrei sein, ich muss interessant sein, klug sein. Naja, weißt du was, kann ja auch mal alles weg. Mhm. Ich muss erstmal überhaupt nichts. Ich habe einen Auftrag in diesem Leben, zu wachsen, mich zu entwickeln, mich kennenzulernen und das zu gestalten, was mir in die Wiege gelegt ist. Meine Talente zu leben. Ein Talent ist eine Währung. Es war in der alten Zeit eine Währung. Und ein Talent ist der Goldbarren, den du dir in die Tasche gesteckt hast, als du entschiedest zu inkarnieren. Und das ist das, was dich durch diese Welt trägt. Also wenn dein Talent ist, Leute zu interviewen, tolle Bücher zu schreiben, journalistisch tätig zu sein, gut zuzuhören, dann ist es auch das, was dich ernährt, egal was sie dir erzählt haben. Und wenn du toll malen kannst oder singen, dann ist das dein Talent und das ist deine Währung und alles andere ist nicht wahr. Und deswegen ist das Ganze beginnt mit, ist das wahr? Brauche ich das noch? Dient es mir oder kann es weg? Und meine Erfahrung ist, meistens kann es weg. Ist das zu radikal?
Nee, ich finde das gut. Es ist dann ja auch die Zeit, irgendwie radikaler zu werden. Ja. Weil ich finde, also in der Lebensmitte oder sowieso auch im Heranwachsen und als Kind bist du ja eh quasi ein bisschen unter der Fuchtel der Eltern oder
da
unter der
Führung. Da musst du erstmal wieder rauskommen.
Genau,
auch, ne?
Und das ist so, das merke ich auch. Das ist halt die Zeit, um da rauszukommen und wirklich aus dem Außen rauszukommen und zu sich zu kommen.
Ja.
Ne? Also so sehe ich das
da,
auch.
Da kommen nochmal auch diese weiblichen Stimmen, mit denen wir aufgewachsen sind. Mhm. Ne? Also ich komme ja aus so einem Frauenhaushalt und dann, ich hatte ja sehr dominante Großmütter. Mhm. Und ich verdanke ihnen viel und ich liebe sie und ich verehre sie. Aber ehe ich die Stimme meiner Großmutter aus meinem Kopf hatte, was ich soll und was ich nicht soll, da war ich über 40. Mhm. Und dann musste ich in mehrere Zoom-Meetings mit einer irischen Hexe machen, dass sie meinte, wir verabschieden diese Stimme, weil es ist nicht deine.
Ja.
Also ich bin ja so ein Beauty-Fan. Und ich brauche Schönheit um mich rum. Und immer war diese Stimme, das ist ja gar nicht notwendig. Das braucht ihr überhaupt nicht. Ich brauche das, Großmutter. Hässliche Sachen kosten mich unglaublich viel Energie. Mhm. Ich brauche Schönheit, ich will sie haben, ich bin eine Waage, ich bin eine Gestalterin, Ende. Und ich hatte bei jedem Blumenstrauß, den ich kaufte, bei jeder überteuerten Duftkerze, bei jeder blöden Gucci-Bluse immer, das ist nicht notwendig. Ich will das aber haben.
Ja.
Und das war so schwierig, diese Stimme nicht mehr zu hören. Mhm. Obwohl ich selbst schon fast eine Großmutter war.
Und was hat dann am Ende geholfen? Weil ich kenne diese Stimmen auch.
Ja. dass mir eine andere Frau gesagt hat, es ist nicht deine Wahrheit.
Okay.
Und dann muss ich mir einen Gegenpol schaffen. Was bedeutet Schönheit?
Mhm.
Schönheit ist neuroprotektiv. Mhm. Schönheit entspannt unsere Seele.
Mhm.
Frauen brauchen viel mehr Schönheit als Männer, mhm, um sich zu regulieren. Ja, diese Sensibilität. Wenn du an einem schönen Ufer sitzt, am Meer, oder bei mir in Potsdam, am Wasser, ich fahre total runter. Das sieht so schön aus, ich kann dann auch an nichts Negatives mehr denken.
Mhm.
Und wenn ich in einem schönen Raum bin, einen gepflegten Mensch angucke, wenn du zu mir nach Hause kommst, ist alles Deko, ist ein schöner Teppich, sind Blumen, es riecht gut. Es ist schön.
Ja, ist schön.
Ich habe kein Problem.
Ja.
Und was willst du dann, Großmutter?
Mhm.
Und deswegen musste ich mir, aber das war so intensiv. Anderes Thema, fass bloß nichts Technisches an. Du bist ein technisches Kamel. Du, ich habe 10.000 Mark für meinen Führerschein bezahlt. Weil ich das ja absolut absurd fand. Ich meine, jeder Depp kann Auto fahren.
Mhm.
Aber ich dachte, oh, ich fahre tatsächlich Autos, ja krass.
Ja.
Wie bescheuert ist denn das? Das Leben ist viel zu kurz, um das zu glauben. Und deswegen fängt es immer an, das ist nicht wahr. Das ist nicht meine Wahrheit. Und dann Nein sagen. Das habe ich auch bei den Hexen gelernt. Sag Nein. Und dann jede Frau erklärt das Nein.
Das stimmt.
Ja. Und das war Nein. And now bear the silence.
Nein ist ein vollständiger Satz.
Stimmt. Aber trotzdem ist da diese the feminine urge to explain it.
Voll, ja.
Fuck it.
Ja.
Also wirklich, fuck it. Nein. Und jetzt wird's unangenehm. Und das muss ich jetzt aushalten.
Ja.
Aber das wird immer einfacher. Das ist wie meine Freundin Mayim Kahani, die immer riesengroße Hüte trägt. Und ich habe auch eine Hutkollektion, die im Schrank ist. Und ich meinte, sie setzt jetzt den Hut auf. Ich sage, aber dann gucken alle. Meinte, es ist nur ein Moment.
Mhm.
Und das stimmt.
Mhm.
Es ist nur ein Moment. Es ist dein Hut und du hast ihn gekauft. Ja, setz ihn auf.
Okay.
Noch was anderes, auch von den Hexen. Wenn du außergewöhnlich bist, weil du einen Glow hast, weil du dich außergewöhnlich anziehst, weil du verrückt bist, dann reagieren Leute auf dich mit einem bestimmten Gefühl. Das ist eine Energie und die kriegst du sofort mit.
Mhm.
Und diese Energie ist dir in der Regel unangenehm. So, es ist nicht deine Energie. Es ist ihr Gefühl,
mhm,
und es bleibt da.
Mhm.
Und meistens ist es eher, entweder es ist Bewunderung oder es ist Neid. Und Neid ist auch eine Form von Bewunderung, nur halt ungut. Und das sind alles Dinge, das ist, könnte man sagen, das ist ja total banal. Aber wenn du eine Frau bist, dann weißt du und du kennst unseren Struggle. Ne? Du kennst unseren Kampf, du kennst diese ganze, sich immer permanent so dehnen zu müssen, obwohl man das überhaupt nicht will.
Hm.
Und dann kommt diese Perimenopause, die alles in Frage stellt, wenn sie gut ist. Je wilder sie ist, umso besser. Und dann kommt die Menopause und du denkst, pass mal auf, Kinders, ich habe vielleicht noch 30 Jahre und ihr könnt mich jetzt alle mal. Das ist meine Zeit. Und dann blühst du. Also ich finde das nur positiv, aber es ist was für die Mutigen unter uns.
Ich finde, wir setzen uns jetzt zusammen mal diesen Hut der Selbstermächtigung auf
ja,
und schenken jeder
Krone.
Hörerin auch ein und gehen zusammen als Terrakotta-Armee nach draußen.
Ja, mit Krone.
Mit Krone. Ich danke dir total,
sehr, sehr, sehr gerne,
dass du diese Tür für uns aufgemacht hast. Ich finde das wahnsinnig spannend.
Lass bloß die Tür offen, Kinders.
Ja, ja. Wir lassen offen und lernen weiter.
Mhm.
Danke, Sinai.
Frauen brauchen andere Frauen.
Ja, das stimmt. Wir sind hier. Danke. Wenn du bis hierhin zugehört hast, dann danke ich dir wirklich von Herzen. Dieser Podcast lebt von Zeit, von Aufmerksamkeit und davon, dass wir uns gegenseitig zuhören. Wenn dir diese Folge etwas gegeben hat, dann freue ich mich riesig, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung dalässt oder ihn mit jemandem teilst, für den er gerade wichtig sein könnte. Du findest mich auch auf Instagram. Dort teile ich Gedanken, Einblicke und Themen, die hier im Podcast weitergehen. Und wenn du tiefer einsteigen möchtest, in meinem Buch, So alt war ich noch nie, findest du viele der Fragen, Gefühle und Perspektiven wieder, die wir hier besprechen. Danke, dass du da bist und bis zur nächsten Folge.